Stell dir vor, es gibt ein Angebot, das bisher nur 10% der Bevölkerung nutzen.
Aber 60% wollen es zeitnah regeln und das Beste, es ergänzt dein Angebot als Versicherungsmakler perfekt.
Die Rede ist von rechtlicher Vorsorge, Vollmachten, Patientenverfügungen und Co. Ein Thema, das deine Kunden beschäftigt, aber viele vor sich herschieben.
Genau hier kommt Juradirekt ins Spiel. Gemeinsam mit erfahrenen Anwälten bietet Juradirekt eine einfache, digitale Lösung, mit der deine Kunden ihre Vorsorgedokumente rechtssicher erstellen können, ohne umständliche Kanzleitermine.
Und für dich? Kein Mehraufwand. Juradirekt übernimmt die komplette Abwicklung und Betreuung deiner Kunden. Du empfiehlst es einfach weiter und generierst zusätzlichen Umsatz.
On top gibt es einen Service-Schutzbrief für automatische Updates, sichere Dokumentenhinterlegung und eine 24/7 Notfall-Hotline.
Und als Makler hast du sogar Cross-Selling-Potenziale zur Kundenaktivierung. Juradirekt spricht offene Lücken an und du bekommst diese Informationen.
Wie du das Ganze in dein Geschäft einbindest, verraten wir dir in Folge 275.
Da spricht Thorsten mit Uwe Rentschmied von Juradirekt darüber, wie du das Thema clever für deine Kunden und dein Business nutzt.
Und vor allem sprechen wir darüber, warum das Thema überhaupt so wichtig ist. Also wenn dir das noch nicht ganz klar ist oder du den Aufwand bei diesem Thema reduzieren möchtest, dann hör dir auf jeden Fall unsere Folge Nummer 275 mit Juradirekt an. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler und Vermittler Podcast. Mein Name ist Thorsten von vertriebsfilm.de. Ja, und heute habe ich wieder einen alten Haudegen der Versicherungsbranche zu Gast. Matthias Wiegel ist bei mir zu Gast und wir haben über seine über 40 Jahre dauernde Erfahrung im Bereich des Versicherungsvertriebs gesprochen. Und ja, da sind Stationen dabei, wie sein Vorstandsmandat bei der Scandia Lebensversicherung. Er war bei der UBS tätig in Frankfurt und Zürich und dann noch bei der Standard Life. Und ja, eine der letzten Stationen von ihm war auch das Vorstandsamt beim AFW, beim Bundesverband Finanzdienstleistungen e.V. in Berlin. Und ja, wir haben über vieles gesprochen und am Ende der Episode gibt's auch noch ein schönes Plädoyer für junge und alte Vermittler, was ja heute so machbar sein sollte im Vertrieb. Und ich kann euch nur raten, diese, ja, ich glaube, es sind ungefähr 50 Minuten auch durchzuhören. Gerne in zwei Etappen, wenn ihr wollt, aber haut es euch auf jeden Fall komplett rein. Ich wünsche euch viel Spaß bei meinem Interview mit Matthias Wiegel. Hallo Matthias.
Thorsten, grüß dich.
Ja, schön, dass du da bist und wir hier schnacken können. Wir haben uns ja schon häufiger gesehen und gesagt, wir müssen das endlich mal machen. Und ja. Jetzt hast du mir nochmal ein taktisches Zeichen auf der DKM gegeben und jetzt hat es endlich geklappt. Ja. Freut mich sehr, denn obwohl du ja eigentlich schon wahrscheinlich die Zeit auf dem Golfplatz oder sonst wo verbringen könntest, bist du trotzdem noch viel unterwegs. Ja. Und ja, bist umtriebig und immer noch der Finanzdienstleistungsszene erhalten. Und wenn ich richtig recherchiert habe, geht deine Erfahrung über bis zu 40 Jahre zurück. Ist das richtig?
Das ist richtig.
Dann tauchen wir da mal langsam ein. Ich hatte kürzlich ein Interview mit dem Maximilian Beck, den du vielleicht auch kennst.
Ja, ich kenne ihn. Ja.
Der ja auch seine Karriere in den 90ern gestartet hat. Und in den 90ern hast du auch eine große Station, glaube ich, gehabt, nämlich bei der Scandia im Vorstand. Und
ja, das ist deshalb, lass dich kurz unterbrechen, das ist deshalb ganz interessant, weil der Maximilian Beck zu der Zeit bei Tekis gearbeitet hat.
Richtig, ja.
Und der hat mich, als wir uns dann wieder nach vielen, vielen Jahren getroffen haben und er dann aber hier schon bei der Ideal als Vorstandsvorsitzender im Amt war, hat er zu mir gesagt, Mensch, Sie wissen ja, wir kennen uns aus den alten Tekis-Zeiten, wo Sie dann bei Roadshows immer die ganz große Nummer gemacht haben, was auch stimmt. Also da wurde ja richtig für die Fondspolice der Scandia auch getrommelt. Und daher kennen wir uns. Das heißt also, er war damals bei Tekis auch einer derer, die Scandia-Policen verkauft haben.
Also ja, genau. Darauf wollte ich hinaus. Ich habe jetzt nicht mit Max über den Vertrieb von Scandia Policen gesprochen, aber ich bin ja selber 2006 dann irgendwann zu Tekis gestoßen und auch da war Scandia immer noch ein Thema und dann irgendwann hat man ja auch mitbekommen, wie groß der Umfang war, also dass da wirklich offensichtlich ja massiv gemeinsam Geschäft gemacht wurde. Und Max beschrieb dir die Zeiten halt als wilde 90er im Vertrieb. Und ja, da würde ich natürlich gerne mal auch deine Perspektive hören, wie du die Zeiten vor IDD und vor 34D und vor Vermittlerregister und so wahrgenommen hast und was so deine Geschichten aus dem Nähkästchen sind aus dieser Zeit.
Ja, auf der einen Seite ist es ja so, dass sich Vertrieb eigentlich auch über die Jahre nicht groß geändert hat. Auf der anderen Seite hat sich aber wahnsinnig viel verändert. Also es hat ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Also insofern ist das eine ganz interessante Frage. Aber ich würde gerne nochmal zurückkommen auf eben den Anfang der fondsgebundenen Lebensversicherung in Deutschland, weil das ganz interessant ist. Das ist ja noch gar nicht so unglaublich lange her. Ja. Aber als ich bei Scandia angefangen habe, und ich war da ja Vertriebsvorstand für dann 8 Jahre, da gab es fondsgebundene Versicherungsprodukte, ja, aber es gab eben nur ganz wenige Anbieter. Ohne jetzt Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, es gab die Aachen und Münchner mit einer fondsgebundenen, es gab den Deutschen Herold mit einer fondsgebundenen, es gab die WWK mit einer fondsgebundenen, es gab die Nürnberger mit einer fondsgebundenen. Dann endet es aber auch schon so langsam. Dann kam später nochmal irgendwie E&L, Equity and Law. Mhm. Aber die waren nicht von Anfang an dabei. Und dann gab es verrückterweise von MLP eine fondsgebundene Lebensversicherung, damals über MLP Leben. Und die war ähnlich auch in der Konstruktion wie die Scandia-Police, ja. Nämlich mit einer ratierlichen Provision über die gesamte Laufzeit, die später dann so ein bisschen gefactored wurde, sodass man das Produkt auch wirklich an einen Makler verkaufen konnte, ohne dass der gesagt hat, hören Sie mal zu, wie soll ich denn hier meinen Lebensunterhalt bestreiten, wenn ich jeden Monat irgendwie, weiß ich nicht, X bekomme aus der Prämie, die in der fondsgebundenen Lebensversicherung eingezahlt wird. Also alles ein bisschen schwierig. Und der Renner damals war, wenn ich das richtig im Kopf habe, die Nürnberger mit einem Tarif, der hieß NF5, also Nordpol Friedrich Nummer 5. Und das war ein Tarif, bei dem der Frankfurter Effektenfonds, damals ein ganz ordentlich performender deutscher Investmentfonds, an den Tarif der Nürnberger geklebt wurde. Und fertig war das volatile Versicherungsprodukt, das eben einfach diesen Fonds 1:1 nachfuhr, nur natürlich irgendwie eine Etage tiefer, wegen der Kosten.
Ja.
Die spielten damals aber nicht unbedingt eine Rolle, weil wir in der damaligen Zeit noch die Steuerfreiheit der Erträge aus den Versicherungsprodukten gehabt haben, sodass am Ende des Tages im direkten Vergleich zum reinen Investmentprodukt die fondsgebundene Lebensversicherung trotz der Provision sich immer noch ganz gut schlug, weil eben der Steuervorteil im Grunde genommen auch Teile der Provision aufgefangen hat im Vergleich zum reinen Investmentsparplan.
Ja.
Also das waren die Zeiten. Und verrückterweise kam dann eben mit der Scandia dort ein Anbieter in den Markt, der eben einfach die ganze Idee der fondsgebundenen Lebensversicherung neu gedacht hat. Ne? Also weg von diesem singulären Abhängigsein von einem einzigen Fonds. Es gab eine Multifonds-Police, es wurde dann später diese Multifonds-Police gemanagt, die wurde ablauforientiert gemanagt und so weiter. Also man muss ja tatsächlich sagen, dass in den Jahren zwischen 1992 und 2000, was auch immer, die fondsgebundene Lebensversicherung ganz stark geprägt wurde durch die Scandia und ganz viele Anbieter, Aspekte und wen es da alles gegeben hat in der damaligen Zeit, sich sehr bemüht haben, eben ähnliche Produkte in den Markt zu bringen, wie sie Scandia angeboten hatte. Und wenn man sich mal überlegt, dass in der damaligen Zeit der Marktanteil der fondsgebundenen Lebensversicherung unter 2% im Neugeschäft lag und im Bestand bei 0,00 irgendwas, ja, das gab es ja so gut wie keinen Bestand, ist es schon erstaunlich, dass bis zum Jahr 2000 der Marktanteil der fondsgebundenen Lebensversicherung auf über die Hälfte der insgesamt angebotenen Lebensversicherung in Deutschland angewachsen ist. Ja. Das ist ja eine gigantomane Entwicklung. Das war übrigens auch der Grund dafür, warum wir damals bei Scandia eigentlich keine Wettbewerber gesehen haben, egal wer es war, sondern nur Co-Developer eines underdeveloped Market. Ja? Ja, wenn ich, verstehen Sie, wenn der Marktanteil 2% ist und es gibt 5 Anbieter und die machen um die 2% Marktanteil noch Wettbewerb,
ja, dann hast
ist
du
totaler Schwachsinn, macht null Sinn. Ja. Sondern viel sinnvoller, man hackt die unter und sagt zu denen, hört mal Jungs, lasst uns mal aus den 2 5 und aus den 5 10 und aus den 10 20% Marktanteil machen.
Ja, ja.
Ja, so.
Ja, so ist es.
Und das Verrückte war ja damals, dass die Allianz keine von gebundenen Produkte angeboten hat. Das war aber auch noch nicht alles. Die Allianz hat auch radikal gegen die Fondgebundene argumentiert und gearbeitet.
Okay.
Also das muss man wirklich sagen. Damals war eine fondgebundene Lebensversicherung für die Allianz Teufelszeug.
Wie hat sich das geäußert?
Ich komme da gleich drauf. Ja. Ich habe dann auch immer die Meinung vertreten, das ist klar, der Elefant im Markt macht keinen Sinn in der Nische.
Ja.
Warum soll ein Dickschiff wie die Allianz sich um ein Nischenprodukt kümmern? Und deshalb meine Aussage damals, wenn der Marktanteil der fondgebundenen Lebensversicherung mal bei 20% ist, da sollte man sehen, was passiert. Dann ist die Allianz komplett im Markt und mit richtigem Wumms geht's dann los.
Ja.
Und genau so war es ja auch. Ja, für die Allianz ist es Käse, in einem wirklich tiny Market, also minimale Marktanteile in irgendeiner Art und Weise aktiv zu werden. Die lassen den Markt entwickeln von den Kleinen, von den Agilen. Und wenn dann der Marktanteil gewachsen ist, so dass es für die Allianz interessant ist, ist sie da und so war's.
Ja, sowas sieht man ja auch heute noch, ne? Also jetzt nicht unbedingt in der Versicherung, sondern auch in anderen Branchen, ne? Wo große Player meistens ja erst später in den Markt eintreten. Oder zumindest sich dann vielleicht mal an kleinen Startups beteiligen und dann halt auf dem Weg sich irgendwie da reinschleusen, ne? Ja. Ja, interessant. Und du hast ja eben gesagt, dass die Allianz radikal dagegen gearbeitet hat. Also wie hat sich das geäußert? Also waren das einfach nur politische Statements mal in irgendeiner Zeitschrift oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nein, nein. Also es gab, und das ist eine ganz interessante Sache, es gab Mitte der 90er, da konntest du die fondgebundene Lebensversicherung auch noch für die BAV einsetzen, weil da wurde noch keine Garantie verlangt.
Mhm.
Haben wir als Skandia eine Anfrage bekommen von Hewlett Packard Deutschland. Also ich kann das so erzählen, weil das ist alles auch dokumentiert und alles ist wunderbar.
Und verjährt.
Und Hewlett Packard Deutschland hatte eben für die Mitarbeiter in Deutschland, vielleicht muss ich noch einen Schritt zurückgehen. Hewlett Packard hatte über viele Jahre keine betriebliche Altersvorsorge, deshalb, weil die einen Zusatzversorgungsplan für die Mitarbeiter gehabt haben, der in die eigene Hewlett-Packard-Aktie investierte.
Mhm.
Und deshalb hat die Geschäftsleitung von Hewlett-Packard über viele Jahre keine Notwendigkeit gesehen, zusätzlich eine fondgebundene Lebensversicherung einzuführen oder eine Lebensversicherung.
Ja. Ja.
Von fondgebunden ist gar keine Rede.
Ja.
Eine Lebensversicherung in der BAV. Und dann hat sich aber der Betriebsrat durchgesetzt. Die haben gesagt, warum? Also wenn wir da auch noch eine Möglichkeit haben, neben dem Zusatzversorgungsplan vielleicht auch noch mal irgendwie eine BAV aufzubauen, macht doch Sinn. Und dann hat Hewlett Packard einen großen Makler damals, Jauch und Hübener, ist mittlerweile gehören die zu Aon, beauftragt, den Markt mal abzuleuchten, was denn für Produkte in Frage kommen könnten für diese betriebliche Altersvorsorgelösung. Und dann haben die gesagt, naja, also wenn die schon den Zusatzversorgungsplan haben in Aktien, dann wäre doch eigentlich für die viel vernünftiger, eine fondgebundene Lebensversicherung anzubieten als eine klassische.
Ja.
Und dann kriegten wir den Zuschlag und das war dann aber eben doch ein bisschen Problem, weil Hewlett Packard sitzt in Stuttgart und die Allianz auch und das kriegte dann irgendwie die Allianz mit und die hat dann da mal kurz bei denen geklopft und gesagt, hört mal zu Leute, kann doch wohl gar nicht sein, dass sie in so ein totales, volatiles, nicht schlafen können, Herzschlagprodukt dann und dann auch noch bei einem norwegischen Versicherer, wir kommen aus Schweden, das waren dann so die kleinen Spitzen, die kamen, ne? Also Sandika, ne, statt Skandia und so,
ja, ja, ja.
So die üblichen Spielchen. Und dann Um es abzukürzen, gab es tatsächlich die Entscheidung seitens Hewlett-Packard Geschäftsleitung Deutschland. Dann machen wir es so, dass wir alternativ die Allianz anbieten und die Scandia. Und dann können am Ende die Mitarbeitenden entscheiden, wollen sie das haben. Aber um die zu einer vernünftigen Entscheidung zu befähigen, laden wir die Allianz und die Scandia ein zu Roadshows. Alle damals, glaube ich, 9 Standorte in Deutschland. Der größte war Stuttgart, beziehungsweise in Sindelfingen, meine ich jedenfalls. Ja. Weiß es nicht mehr genau. Und da sollen die gegeneinander antreten und dann wird man ja sehen, was passiert. Ne?
Ja.
Und wir hatten damals eine super moderne Präsentationstechnik, eine Videoshow hieß das Ding, die bei der Allianz. Egal wo wir waren, haben alle, ob bei Hewlett Packard, die haben nur geguckt, was ist das denn? Haben wir ja noch nie gesehen. Ja. Bewegte Bilder, also lange vor PowerPoint und vor allem bewegte Bilder, die du an die Wand schmeißen konntest und animiert waren und so weiter. Also die Leute waren schwer beeindruckt. Für uns war es immer mühsam, weil das Ding grottenschwer war und du musstest es immer am Flughafen durch die großen Checkkontrollen bringen. Da wurde dann ein Abstrich gemacht und ob da ist da Sprengel und durchleuchtet und so weiter. Also das Ding war also mindestens 20 Kilo schwer, ein Riesenapparat. das hat die Leute also schon mal schwer beeindruckt. Und dann kam es in der Präsentation natürlich auch zu Situationen, wo man richtig gut punkten konnte, auch gegen die Allianz. Und nur als Beispiel, ich habe den Leuten dann dazu gratuliert, dass sie bei Hewlett-Packard arbeiten, einem erfolgreichen Unternehmen, und dass sie bei diesem erfolgreichen Unternehmen sich für ihre Arbeit auch am Lohn bedienen können, der über den Aktienkurs bei ihnen in die Taschen gespült wird durch den Sparplan. Das ist doch sensationell.
Ja.
Also in eine Aktie zu investieren, also in dem Unternehmen, in dem ich selber arbeite, wo ich weiß, was passiert, da ein Aktienplan, ist doch ideal.
Ja. Ja.
Und die Allianz hatte nun immer den Teufel an die Wand gemalt, also Aktien ganz furchtbar. Ja. Wobei die natürlich damit genau die falsche Klientel bedient haben, denn die wussten ja, was sie daran gehabt haben. Und die Hewlett-Packard-Aktie war super unterwegs gewesen in den 90er Jahren. Ja, also insofern. Und dann gab es eben eine ganz besondere Situation, und weil die sich auch ereignet hat, kann man ja auch darüber berichten. Ich habe dann auf einem Beamer 2 Folien vorbereitet. Ja. Da sah man eine Folie, das war ein Chart, der zeigte die Aktienwertentwicklung von einem Unternehmen über 20 Jahre. Und die war annualisiert, frag mich nicht, irgendwas, ja, 10 irgendwas Prozent.
Ja.
Und dann habe ich gezeigt, welche Aktie das ist. Und das war halt die Hewlett-Packard-Aktie. Dann habe ich gesagt, schaut euch das an. Ich gratuliere euch. Daran habt ihr euch beteiligt. Ihr habt es ja selber mitgeschaffen. Ja? Das ist sensationell. Aber Vorsicht. Zeige euch jetzt mal eine andere Aktie. Da habe ich eine andere Aktie aufgelegt, die hatte noch eine bessere Wertentwicklung als die Hewlett-Packard-Aktie.
Ja.
Und dann habe ich die Folie nach unten gezogen und habe gezeigt, wer es war. Das war die Allianz. Und da habe ich gesagt, Leute, schaut mal. Also die wollen euch mit 4 oder 5% an dem, was ihr investiert habt, beteiligen.
Ja.
Und schaut euch an. Also, ja, mehr brauchtest du ja gar nicht mehr zu sagen.
Ja, das stimmt, ja.
Der Case war durch und der damalige Verantwortliche von der Allianz, ein sehr netter Kollege, ist dann hinterher zu mir gekommen und hat mir gratuliert und hat gesagt, das war ja echt eine Sensationsperformance. Also, und am Ende, keiner hatte damit gerechnet, haben wir bei Hewlett-Packard einen signifikanten Anteil, ich kann Ihnen jetzt nicht mehr sagen, wie viel das war, aber einen signifikanten Anteil auch des Geschäftes, das wir da mit der BAV gemacht haben, bekommen. Also insofern, ne?
Ja.
Die Entwicklung der Fondsgebundenen war dann deshalb nochmal besonders, weil die Scandia einen ratierlichen Tarif gehabt hat, der auch nicht geändert werden konnte. Mit dem war man in den Markt eingetreten. Man wollte ursprünglich mal ein Direktprodukt machen. Das ging dann aber in die Hose und dann musste man den Tarif ein bisschen aufbohren und dann wurde daraus ein Tarif, der dann eben eine ratierliche Provision, eine ordentliche zur Auszahlung brachte. Aber man musste dann eben einfach auch faktoren. Das hat auch die Skandia gemacht. Aber dann gab es doch die Möglichkeit, den Tarif noch mal ein bisschen neuer zu gestalten. Warum? Weil 1994 die Deregulierung kam im Lebensversicherungsmarkt. Mhm. Und da konnte man eben einfach auch Produkte noch mal verändern. Wir wollten aber die Ratierlichkeit nicht ändern. Wir wollten nur die Laufzeit der Ratierlichkeit ändern. Also es war im Grunde genommen eine Zeit, in der über 4 oder 5 Jahre die Provision ausgezahlt wurde. Und auch diesen Zeitraum konnte man faktoren.
Ja.
Wenn man dazu als Vermittler dann auch freigegeben worden ist. Und das Factoring hat die Skandia selber gemacht. Also insofern war das dann auch eine ganz vernünftige Geschichte und hat den weiteren Erfolg der Skandia natürlich auch befeuert. Ja. Also Skandia war richtig gut unterwegs und insofern, ja, das war eine ganz spannende Entwicklung damals und ich bin froh, dass ich da auch dabei sein konnte.
Ja, okay. Das waren jetzt die technischen Seiten und kleiner Einblick schon in den Kampf mit der Allianz. Was hat sich denn aus deiner Sicht, du bist ja heute noch auf den Messen, auf den Vertriebsmessen unterwegs, du hast mit Sicherheit auch persönlichen Kontakt zu Menschen, die heute noch im Vertrieb unterwegs sind. Was hat sich in dem täglichen Business verändert? Also, oder hat sich was verändert aus deiner Sicht? Also es gibt natürlich, es wurden ja Regularien ohne Ende eingeführt, es wurden Richtlinien eingeführt ohne Ende. Ist der Versicherungsvertrieb oder der generelle Finanzvertrieb aus deiner Sicht heute ein anderer als vor 25 Jahren noch? Oder sagst du, eigentlich ist es gar nicht so krass verändert?
Einerseits hat er sich krass verändert, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Andererseits hat er sich nicht verändert. Also wenn wir jetzt mal von dem klassischen Vertrieb ausgehen, der immer noch von Mensch zu Mensch passiert, ob digital so auf die Art, wie wir das machen, oder one-to-one, also mit warm buddies, wie man so schön sagt, ja, also direkt jemandem gegenüber sitzend, war immer eigentlich wichtig, dass man den Zugang zu dem, mit dem man da kooperieren wollte, mit dem man ins Gespräch kommen wollte, geschaffen hat. Ja. Und das ist heute nach wie vor so. Und wenn Sie sich die guten Vertriebler angucken, dann haben die immer noch eine unheimliche Empathie. Die sind in der Lage, mit viel Sympathie Leute zu begeistern, irgendwelche Dinge mal vielleicht auch in ihre Gedanken, in ihre Gedankenwelt zu integrieren und sich damit auseinanderzusetzen. Auf der anderen Seite sind natürlich die Voraussetzungen völlig andere, weil damals Freestyle gegolten hat. Ja? Also dieser alte, berühmte Vertriebssatz, anhauen, umhauen, abhauen, der ist damals nicht in der Masse und auch nicht in der Breite praktiziert worden, aber solche Exzesse hat es gegeben. Ja? Ja. Das ist unbestritten.
Ja.
Und deshalb war es dann auch so, dass leider der Gesetzgeber eben angefangen hat, auf bestimmte Übertreibungen auch in meiner Sicht so ein bisschen übertrieben zu antworten. Das ist halt häufig so. Ja. Da wird dann eben angefangen mit einer Regulierung, die gut gemeint ist, aber die am Ende dann natürlich sehr vieles erschwert. Auf der anderen Seite aber auch im Grunde die Vertriebler herausfordert, sich eben diesen neuen, veränderten Herausforderungen zu stellen.
Ja. Ja.
Und diejenigen, die, das ist meine persönliche Erfahrung, auch übrigens als derjenige, der sehr lange im Bundesverband Finanzdienstleistung mitgearbeitet hat, diejenigen, die sich darauf eingelassen haben und gesagt haben, ja gut, also der Wind ändert sich, jetzt müssen wir halt das Segel irgendwie so ausrichten, dass wir wieder Fahrt aufnehmen können, die sind eigentlich sehr, sehr gut durch diese ganzen regulatorischen Schwierigkeiten und Wellen hindurchgekommen. Wohingegen diejenigen, die gesagt haben, was, das gibt's doch gar nicht, das kann doch nicht sein und so weiter und so weiter. Die haben sich im Grunde genommen auch mit ihrer eigenen Einstellung zu diesen Themen komplett aus dem Markt katapultiert. Die haben den Anschluss verloren.
Ja.
Und insofern ist es tatsächlich so, dass man eben einfach immer berücksichtigen muss, wie man mit bestimmten Dingen umgeht. Wie nehme ich eine veränderte Situation an? Lehne ich sie ab? Schlecht.
Ja.
Vor allem dann, wenn sie nicht verhinderbar ist und unabänderlich jetzt die Zukunft sein wird, dann muss man sich eben einfach umstellen und darauf einstellen. Und dass da natürlich sehr, sehr viel dann an regulatorischen auch Merkwürdigkeiten entstanden ist. Das ist unbestritten. Also von daher gesehen hat man es dem Vertrieb nicht leicht gemacht. Ne? Das muss man sagen. Ja. Umso besser und umso erstaunlicher, wie dann doch der Vertrieb mit diesen ganzen Herausforderungen umgegangen ist und das Beste daraus gemacht hat. Wobei man fairerweise auch dazu sagen muss, je älter die Leute waren, die im Vertrieb gearbeitet haben, desto herausfordernder waren die Veränderungen. Wenn ich als junger Mensch in eine Situation reinkomme, in der die Veränderungen alle schon stattgefunden haben, dann weiß ich ja gar nicht mehr, wie es mal früher war, sondern muss ich mich genau mit dem auseinandersetzen, wie es jetzt ist. Und das ist für viele, viele, viele jüngere Leute im Grunde ganz normal. Also die machen sich überhaupt keinen Kopf über bestimmte, weiß ich nicht, Anforderungen, die zu erfüllen sind. Sondern da wird das einfach umgesetzt, weil es ist sozusagen branchenüblich. Das ist das, was man eben einfach erwartet.
Ja. Würdest du, wenn du, mal angenommen, du wärst 20 Jahre jünger und du würdest heute nochmal ein Angebot kriegen, nochmal in den Vorstand eines Versicherers zu gehen, würdest du es annehmen oder eher nicht?
Ich würde das annehmen, klar. Also ich meine, das ist eine super spannende Branche, das muss man ja sagen, die sich in vielen Bereichen meiner Ansicht nach ohne Not gelegentlich selber im Weg steht. Aber die Branche selber ist eine super interessante Branche und Absicherung braucht man. Ich brauche jetzt gar nicht über biometrische Risiken oder Naturereignisrisiken oder sowas, sondern insgesamt gibt es so eine Art Sicherheitsbedürfnis für den einzelnen Menschen. Und Versicherungen bedienen genau diese Erwartung eines Menschen, eben bestimmte Risiken abzusichern. Und deshalb ist eine Versicherung eine ganz notwendige und wichtige Entscheidung auch für den Einzelnen. Ja, man braucht Versicherung. Und wenn Sie in der Branche arbeiten, die Produkte herstellt, die einfach draußen im täglichen Leben dringend benötigt werden, ja, und der eine sieht es halt stärker, der andere weniger, ob das ein Rechtsschutz ist, eine private Haftpflicht, eine Hausrat. Aber es gibt ja einen unglaublichen Bedarf.
Ja.
Wenn ich aber als Versicherer natürlich in einer Nische unterwegs bin, in der nichts passiert oder wo im Grunde genommen alles dagegen läuft, was so an Stimmung draußen im Markt vorherrscht, dann habe ich Pech gehabt. Dann ist es halt nicht unbedingt gut. Ne?
Ja.
Also ja, ich würde auf jeden Fall wieder so eine Position annehmen. Ich habe ja auch mal im Bankenbereich gearbeitet. Ich bin ja von der UBS weggegangen, von der Scandia weggegangen zur UBS.
Genau.
Und das war ja auch ganz witzig, weil bei der Scandia, als ich bei der Scandia gearbeitet habe, haben die alle gesagt, wenn ich da irgendwelche Freunde getroffen habe, die mich nicht so gut oder lange nicht gesehen haben, was machst du jetzt? Ja, ich bin bei Scandia. Ach nee, Wahnsinn, bei diesem Truck-Hersteller aus Skandinavien. Die sagen, stopp, bin ich nicht. Das ist die Scandia, ist ein LKW-Hersteller. Ich bin bei Scandia, das ist ein Versicherer. Ah, okay. Und deshalb war das ganz lustig, als ich dann meinen ersten Tag bei der UBS hatte, habe ich so eine kleine Einführungsrede gehalten und habe dann gesagt, dass es so mein persönliches Schicksal ist, dass ich jetzt von einem LKW-Hersteller zu einem Paketauslieferer gewechselt habe. Denn als ich bei der UBS war, haben alle Leute zu mir gesagt, die mit dem Braunmann, die UPS.
Genau.
Also so können nebeneinander liegende phonetische Gebilde dann zu Verwechslung führen. Also ich war dann, wie gesagt, bei der UBS und als Geschäftsführer in Frankfurt im Asset Management für die Kundenbeziehungen im institutionellen und im Retail-Business verantwortlich. Das habe ich dann eine Zeit gemacht, bin dann nach Zürich gegangen, habe das dann für einen größeren Bereich auch gemacht und bin dann aber, weil wenn du in Deutschland vertrieblich unterwegs bist und da deine ganzen Kontakte hast, ist natürlich dann schon irgendwie schwierig wird, wenn du dann in Zürich sitzt und hast deine Kunden nur noch in Istanbul, in Dubai, in Budapest, dann verlierst du irgendwann natürlich auch deine Kontakte und auch guten Kontakte nach Deutschland.
Ja.
Und deshalb war dann für mich auch eine gute Überlegung, zur Standard Life zu wechseln. Da kannte ich den damaligen Verantwortlichen in Deutschland, den Bertram Valentin, mit dem ich auch befreundet war. Und der hat mich dann angesprochen und gefragt, hör mal, hast du nicht Lust, zu uns zu kommen? Ja. Und dort eben einfach den Vertrieb zu organisieren. Das habe ich dann gemacht und war dann eben, bis ich 60 wurde, noch da aktiv. Und dann bin ich aber dort rausgegangen und habe mein eigenes Business gestartet, als Unternehmensberater, teilweise alleine, teilweise mit Netzwerkpartnern. Ja. Und das ist sehr, sehr interessant. Und dann 2017, wenn ich es richtig im Kopf habe, sind dann die AfW-Kollegen zu mir gekommen und haben mich gefragt, ob ich da nicht einen erkrankten Kollegen ersetzen könne, der das nicht mehr weitermachen konnte. Ja. Und traurigerweise auch dann ganz kurze Zeit später verstarb. Das war der Carsten Brückner. Und den habe ich dann dort ersetzt und habe dann, bis ich wiederum ein weiteres Alter erreicht hatte, dass es dann notwendig gemacht hat, auch mal jüngeren Leuten Platz zu machen, bin ich dann, ich glaube, das war vor 2 Jahren, bin ich aus dem Vorstand vom AfW rausgegangen, bin dem Verband nach wie vor sehr eng verbunden, kümmere mich da immer noch um die Fördermitglieder und bin also nach wie vor aktiv. Macht auch viel Spaß und ich kann nur jedem einzelnen Vertriebskollegen draußen raten, sich eben einfach einem Verband anzuschließen. Ist eigentlich völlig wurscht, welcher Verband es ist. Ja. Es sollte nur einer sein, der die eigenen Interessen auch wirklich vertritt. Und wenn ich ein freier Vermittler bin, dann brauche ich einen Verband, der sich um freie Vermittler, Makler kümmert. Ja. Und keinen, der nebenbei noch Ausschließlichkeit macht und noch ein paar Dienst und ja, also das ist dann eben einfach meiner Ansicht nach eine schlechte Entscheidung für einen Vermittler, weil dann einfach die Zielrichtung des Verbandes, dem ich mich anschließe, eigentlich offen lässt, ob er jetzt für die Interessen eines freien Vermittlers, eines Maklers eintritt oder eher auf der Versichererseite steht, weil Ausschließlichkeitsinteressen vertreten werden. Ja. Geht nicht, meiner Ansicht nach. Krasser Widerspruch, ein No-Go, ja, wird aber gelegt. Also insofern, das ist dazu meine Meinung.
Ja, okay. Du warst jetzt 2-mal als Vertriebsvorstand auf Seiten eines Versicherers. Mal angenommen, du wärst es heute wieder bei einem Versicherer deiner Wahl, den wir jetzt nicht nennen müssen. Aber was wären als Vertriebsvorstand deine Botschaften an die junge Vermittlerschaft, warum man sich in einem Alter, in einem Zeitalter, wo eigentlich jeder Jugendliche damit aufwächst, dass du dir eine App runterlädst und dann mit nahezu null Kosten in ETFs und irgendwas investieren kannst. Also was wären deine Argumente pro Lebens-Rentenversicherung auf Fonds-ETF-Ebene? Also dass man sich auch als Vermittler dafür stark macht, den langfristigen Vermögensaufbau über Versicherungsprodukte zu steuern.
Es ist tatsächlich ja so, dass wenn du Altersvorsorge aufbaust, du dich entscheiden musst, in welcher Form du das machen möchtest.
Ja.
Und da sehe ich jetzt natürlich, das ist ja die augenblickliche Situation auch zwischen dem GDV und dem BVI, diese, ich sage jetzt mal, ein Alleinstellungsmerkmalsargumentation des GDV, der sagt, naja, also man kann natürlich irgendwie ansparen, wie man will, mit ETFs, mit aktiv ETFs, mit, weiß ich nicht, aktiv gemanagten normalen Fonds und laber hin, laber her. Alles fein, aber wenn es darum geht, eine Absicherung bis zum Lebensende hinzubekommen, führt halt an einer Rentenversicherung kein Weg vorbei. So weit, so richtig.
Ja.
Die Frage, die sich stellt, ist nur, ist das denn alternativlos? Und das ist ja das, was der BVI sagt, wenn ich das ein bisschen anders gestalte und wenn ich vor allen Dingen auch gar nicht mal nur auf diese Einnahmen aus dieser Rentenversicherung oder aus diesem Auszahlplan angewiesen bin, kann ich natürlich viel flexibler auch damit umgehen, wann denn mein Geld zu Ende sein wird. Ja. Für den Fall, dass ich keine lebenslange Rente habe. Damit kann ich ja so in gewisser Weise spielen.
Ja.
Und ich finde persönlich, es gibt ganz gute Argumente für die Rentenversicherung. Es gibt ganz gute Argumente dagegen.
Ja.
Und genauso ist es meiner Ansicht nach ja auch mit den intelligenten, fondsgebundenen Versicherungsprodukten, die ganz gezielt auch eingesetzt werden bei Vermögensverwaltern als Alternative zu einer investmentgestützten Vermögensanlage.
Ja.
Weil ich eben einfach bestimmte Maßnahmen und bestimmte steuerliche Andersregelungen als im reinen Investmentbereich einem Kunden, der eine Investmentanlage im Mantel einer Lebensversicherung abschließt, Vorteile bieten kann.
Ja.
Das sollte nicht so hoch aufgehangen werden, ist ja auch nicht so wahnsinnig viel, aber es ist nicht so, dass die Lebensversicherungswirtschaft nicht wirklich competen könnte, also in Wettbewerb treten könnte zu der Investmentbranche. Es ist nicht so. Ich glaube nur, dass es eben falsch ist und falsch war, mittlerweile ändert sich das ja, im Versicherungsbereich immer nur zu argumentieren über weniger Volatilität. Ja, damit natürlich auch, das sagt man ja nicht, weniger Volatilität bedeutet auch weniger Risiko. Und weniger Risiko heißt dann am Ende
weniger Ertrag.
Ja. So, wenn ich aber weiß, dass ich mit Volatilität auch entsprechend umgehen kann und dass ich eben einfach, je länger die Betrachtungszeiträume sind, umso sicherere Ergebnisse erzielen kann, auch im Investmentbereich, habe ich nie verstanden, warum die Versicherungswirtschaft nicht darauf einsteigt, das sich zu eigen macht und im Grunde genommen genau die gleiche Argumentation, die die Investmentbranche hat, eben risikoadjustiert auch zu investieren, zu eigen gemacht hat. Sondern im Grunde genommen, ich sage jetzt mal, die Kapitalanlage der klassischen kapitalbildenden Lebensversicherung, vor allem bei einem niedrigen Zinsniveau, das haben wir ja nun alles in der Vergangenheit gesehen, ist ja eine Katastrophe. Das ist doch ein Riesenrisiko. Warum spreche ich denn nicht darüber? Warum spreche ich immer nur von Volatilitätsrisiken bei der Produktivvermögensanlage? Und ich kann Ihnen nur eines sagen, das ist meine persönliche Meinung, also das bin nur ich. Es gibt nichts Vernünftigeres als die Anlage in Produktivvermögenswerte. Immobilie, können Sie mir alles schenken, brauche ich nicht. Warum? Weil am Ende der Immobilienwert auch nur davon abhängt, wie die Produktivität irgendwo ist.
Das stimmt. Ja.
Also ein Beispiel. Sie bekommen 1 Quadratkilometer Land geschenkt in Malawi, Schwarzafrika. Das kostet relativ wenig. Die kriegen 1 Quadratkilometer Land in Hongkong. Das können sie gar nicht bezahlen. Ja. Woran liegt denn das, dass das in Malawi nichts kostet und in Hongkong da rauchen die Schornsteine und in Malawi bläst der Wind über die Steppe.
Ja.
Also so, bitte, ja, nicht.
Was ja in 100 Jahren anders sein kann oder in 300 Jahren.
Ja, auch. Man muss ja rot malen, damit rosa ankommt. Deshalb wollte ich das mal so sagen. Und deshalb glaube ich, wenn man sich wirklich in der Wirtschaft engagiert, dann hat man, und das breit streut, das ist ja ganz wichtig, dann hat man meiner Ansicht nach die solideste Möglichkeit, Vermögen aufzubauen.
Ja. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Wenn du auf junge Vermittler triffst, oder noch ein Stadium früher, du triffst auf junge Menschen, die vor der Berufswahl stehen, was würdest du denen raten? Also erstens, würdest du denen raten, als Vermittler oder Berater im Bereich Versicherung tätig zu werden? Und wenn ja, welchen Weg würdest du empfehlen, den Weg in die Tätigkeit eines Versicherungsmaklers anzutreten?
Das ist eine gute Frage. Also ich würde gerne vielleicht nochmal so einen kleinen Schlenker zurück machen, um das, was ich jetzt gleich sage, auch irgendwie deutlicher werden zu lassen.
Ja.
In meinem beruflichen Leben war alles zufällig.
Ja.
Ja? So. Mhm. Also ich habe VWL studiert, ich habe Examen gemacht, ich war Assi an der Uni, ich war dann persönlicher Referent des Freiburger Oberbürgermeisters Dr. Eugen Keidel in den 80er Jahren. Also Finanzdienstleistung war ganz weit weg. Mhm. Ich hätte damals auch eine Laufbahn einschlagen können, wäre dann vielleicht irgendwann mal Stadtkämmerer geworden, in wo auch immer. Ja. Ja. War aber alles nicht mein Ding. Und genau wieder durch Zufall bin ich dann mit amerikanischen Gewerbeimmobilien in Berührung gekommen. Die wurden dann im Grunde genommen verpackt für Institutionelle. Das war reiner Zufall. Das war ein persönlicher Freund, der mich da reingebracht hat. Mhm. Die wurden dann verpackt und die wurden dann eben Versicherern verkauft als Kapitalanlagemöglichkeit. Das waren große amerikanische Lebensmittelsupermärkte. Ja. Mhm. Von da bin ich dann in den reinen Investmentbereich reingerutscht, habe dann da Leute kennengelernt von Alliance Capital, also einem großen amerikanischen Investmenthaus. Die arbeiteten wiederum mit Skandia zusammen in USA und die haben denen erzählt, dass sie jetzt das Deutschlandgeschäft starten wollen und dass sie da jemanden suchen für einen Vertrieb. Dann haben die gesagt, ja, wir kennen da einen, das ist der Matthias Wiegel, sprecht den doch mal an. So bin ich im Grunde genommen mit den Schweden da in Kontakt gekommen. Also was ich damit sagen möchte, alles, was sich dann im Weiteren entwickelt hat, war ungeplant.
Ja.
Ja. Also es gibt ja diesen netten Eisenhower-Satz, Pläne sind nichts, Planung ist alles. Ja. Ja. Natürlich, du planst irgendwie ein auskömmliches Leben zu führen, du willst eine Familie gründen und so weiter und so weiter. Ja. Alles okay. Aber die einzelnen Steps, die dann da kommen, die sind sehr, sehr, sehr abhängig von irgendwelchen Zufälligkeiten. Ja. Und deshalb würde ich einem jungen Menschen immer empfehlen, einmal natürlich sich zu sortieren, was möchte ich denn eigentlich wirklich machen? Möchte ich irgendwie viel mit Menschen zu tun haben? Oder bin ich einer, der schon zuckt, wenn das Telefon klingelt? Ja? Ja. Dann würde ich dem empfehlen, bitte nicht irgendwelche Vertriebstätigkeiten, sondern irgendwie mit Kopfhörer in einem Kämmerchen irgendwelche Zeichnungen machen. Das ist dann vernünftig. Ja? Also persifliert ausgedrückt. Ja. Also am Ende muss die Tätigkeit, die ich ausübe, auch zu mir passen. Ich muss da Lust drauf haben. Ich muss mich jeden Tag freuen, dass ich das machen darf. Und diese Einstellung, die ist es.
Ja.
Und deshalb war es zum Beispiel auch in den Tätigkeiten, in denen ich war, immer das Grundprinzip, dass wir immer Leute gesucht haben, die die Attitüde gehabt haben, da mitzumachen und nicht die, die im Grunde das Werkzeug hatten. Also auf gut Englisch hieß das immer hire for attitude, train for skills.
Ja.
Ja. Ich muss den richtigen Mindset haben. Ich muss die Jungs haben und die Mädchen, Entschuldigung, ich muss die Mädchen und Jungs haben und die im Grunde genommen auch das unbedingt machen wollen, was sie tun. Und wenn ich die erwische, dann toll. Und umgekehrt, wenn ich als junger Mensch das tun kann, was mir eine Freude ist, was mir Spaß macht, wo ich nicht dann habe ich gute Voraussetzungen, ein glückliches Leben zu führen.
Ja.
Also so einfach ist das. Ich würde also nie jemandem sagen, du machst mal. Natürlich kann man, wenn man personalverantwortlich ist und junge Menschen um sich rum hat, dann erkennen, der taugt mehr dafür, der taugt mehr dafür, den setze ich eher da ein, der das macht der nicht so gerne. Das ist ja auch vollkommen klar. Da kann man dann immer um die einzelnen Persönlichkeiten auch herum Lösungen bauen und finden.
Ja, ich finde es spannend, dass du das gerade auch das Thema sagtest, hire for attitude und train for skills. Weil das ja heute so ein Kalenderspruch ist, der auch durch Instagram und LinkedIn und so weiter getrieben wird. Und der ein oder andere verkauft ihn ja als die neueste Erfindung seit Bier in Dosen. und du hast ihn jetzt ja live quasi überführt aus einer Zeit, wo viele, die heute die mit diesem Spruch hausieren gehen, noch wahrscheinlich genau wie ich in den 90ern irgendwo auf der Grundreal- oder Gymnasiumschule saßen und gepaukt haben.
Und da habt ihr, das war in den 90er Jahren. Das war in den 90er Jahren. Ja. Ja,
das war die Zeit, also, wo ich zwischen 6. und 10. Klasse unterwegs war irgendwo. Ja. Ja, aber gut, das ist doch schön und finde ich auch immer wieder spannend, dass eben solche Verhaltensmuster und auch Mindset-Themen auch damals schon eigentlich gang und gäbe waren. Aber ihr hattet natürlich nicht die Chance, das so laut und auch so breit in die Masse zu tragen, weil es einfach noch kein Social Media gab oder irgendwas anderes, sondern es gab halt eure Stammtische und wahrscheinlich irgendwelche Kegelclub-Treffen, aber...
Ja, und vor allem Roadshows. Also wenn du jemand warst, der auch bei einer Roadshow auf der Bühne ordentlich performt hat, war die Hütte voll. Das hat sich dann relativ schnell rumgesprochen. Ja? Ja. Also insofern konnte man auch bei diesen Tickets oder AWD-Veranstaltungen, die wir damals ja gemacht haben, die Leute richtig anzünden und begeistern für die Idee.
Ja.
Und am Ende des Tages, das muss man auch mal dazu sagen, ist die fondgebundene Lebensversicherung richtig in den Markt gedrückt worden, in Anführungsstrichen, also nach vorne gebracht worden, durch die strukturierten Vertriebe.
Ja.
Die haben diese Produkte verkauft, die haben die mit viel Erfolg verkauft, sicherlich auch gelegentlich nicht unbedingt mit der Argumentation, die notwendig gewesen wäre, um eine saubere Argumentation zu liefern. Mhm. Aber am Ende des Tages war das einer der sehr starken Pushe, die eine fondsgebundene Lebensversicherung bekommen hat, dass eben einfach größere Organisationen gesagt haben, das verkaufen wir jetzt.
Ja. Ja klar, das glaube ich. Aber das ist ja auch heute noch so, würde ich sagen. Ja, also dass seitens Versicherern ein sehr großes Interesse daran steht, dass die großen Vertriebseinheiten ein neues Produkt für gut befinden, weil das natürlich eine riesen Markt- und Vertriebsmacht ist, die da auch heute noch existiert.
Absolut, ja. Absolut.
Also würde mich jetzt wundern, wenn einer dem widerspricht.
Nein, absolut richtig. Ja, vollkommen klar.
Ja. Ich habe auch das wieder ein Thema, wo ich mit Max ja in dem letzten Podcast drüber gesprochen habe, weil wir haben dort in dem Podcast mit Max haben wir viel über diese Boomer halt gesprochen, über die Boomer-Jahrgänge, alle, die jetzt so 60 plus sind und werden. Und dann habe ich halt eben auch ihm die Frage gestellt, naja, wie wollt ihr das als Versicherer denn anstellen? Weil die Makler, die in dieser Zielgruppe etabliert sind, also auch die Makler, die zwischen 55 und 70 Jahre alt jetzt sind, die haben doch gar keinen Bock mehr auf, ich gehe jetzt wieder raus, ich nehme den Hörer in die Hand, sondern die haben doch ihre Bestände und machen einfach ihr Daily Business. Und das ist eben, spricht ja wieder dafür, dass gerade aus Versicherersicht die größere Vertriebspower natürlich immer da steckt und steht, wo das junge Vermittlerpotenzial ist. Ne?
Nee, das ist richtig. Du hast so eine Schere, die so ein bisschen auseinandergeht. Auf der einen Seite haben die älteren Leute natürlich größere Bestände, die teilweise aber leider eben nicht richtig bearbeitet werden und diejenigen, die sie haben, auch satt gemacht haben. Das heißt also, die sind nicht mehr unbedingt die da raussprinten wollen.
Genau.
Bei den Jungen ist es so, die brauchen natürlich Provision. Da gibt's keine Bestände. Die können nicht mit ratierlichen Produkten und ratierlicher Provision leben. Also da muss man Brücken bauen. Das ist vollkommen klar. Ja. Aber es ist natürlich auf der anderen Seite so, wenn ich mich erinnere, und das ist ein ganz schönes Beispiel, trifft es jetzt nicht ganz hundertprozentig, aber kommt in die Nähe dessen, was du auch sagst. In den 90er Jahren haben Makler fondsgebundene Lebensversicherungen nicht angefasst. Und zwar deshalb, weil die natürlich auch irgendwie nicht darauf vorbereitet waren. Es gab keine Hinführung an die fondsgebundene, sondern die haben weiter ihre klassischen Produkte verkauft, was dann auch zur Folge hatte, dass der Marktanteil eben very tiny war. Da passierte nicht viel. Und vor allem eben erst, als dann stärkere Vertriebe angefangen haben, das Produkt zu promoten, haben diese Makler auch plötzlich mal von fondsgebundenen Versicherungen mitbekommen, weil eben Kunden denen gesagt haben, nee, ich habe jetzt das Produkt bei der Scandia abgeschlossen. Ja. Was? Weil das war eine Lebensversicherung, eine Fondsgebundene, um Gottes Willen. Nun war aber die fondsgebundene Lebensversicherung immer erfolgreicher und die Performance, die dann da kam, vor allem, ich rede jetzt mal von den mittleren 90ern, da gab es dann zwar irgendwann mal die Asienkrise, aber bis dahin liefen ja Butter, Eier, Milch und Käse alles in die gleiche Richtung. Es waren ja Wertentwicklungen, das ist ja unglaublich. Ja? Ja. So. Ja. Und dann hat natürlich auch der Makler gesehen, Mensch verdammt, also das ist jetzt ein Produkt, sollte ich mich mal ein bisschen näher mit auseinandersetzen. Und in der Phase haben wir dann auch immer wieder mal mit Vermittlern gesprochen. Und dann war das Argument verrückterweise immer von den Vermittlern, dass die gesagt haben, ja, aber Herr Wiegel, ich habe jetzt jahrelang meinen Kunden erzählt, dass fondsgebundene Versicherungen Teufelszeug sind. Dass man die also auf keinen Fall, also bloß, tun Sie mir einen Gefallen, Herr Schneider, machen Sie das nicht. Ja? Das habe ich denen jahrelang erzählt. Und jetzt soll ich mit dem Scandia-Produkt um die Ecke kommen. Und das, da habe ich zu dem Vermittler gesagt, sagen Sie mal, das meinen Sie jetzt aber nicht im Ernst. Doch, das meine ich im Ernst. Da sage ich, sagen Sie mal, das ist doch so simpel. Sie gehen zu Ihrem Kunden und sagen, gucken Sie mal, hier habe ich ein Produkt, Scandia-Lebensversicherung. Da sagt der Kunde zu Ihnen, ja, aber sagen Sie mal, das ist ja eine fondsgebundene. Immer wenn ich eine fondsgebundene wollte, haben Sie gesagt, nee, um Gottes Willen. Und jetzt kommen Sie mit der fondsgebundenen. Und wissen Sie, was Sie dann sagen? Dann sagen Sie zu dem Kunden, das galt bei den früheren Produktgenerationen. Das waren Produkte, die konnte ich Ihnen nicht empfehlen. Da hing ein Fonds an einem Tarif und der fuhr diese Wertentwicklung viel zu risky. Ja. Das sind jetzt ganz neue Produkte. Da werden Fonds gemischt und so weiter. Da kann ich wunderbar aus der alten Falle Ja, ich habe aber, Herr Müller, immer das gemacht, was Sie wollten. Und Sie haben immer zu mir gesagt, Fondsgebundene, nein, machen Sie es nicht. Und jetzt kommen Sie mit einer Fondsgebundene. Ja. Dass ich dann entsprechend damit umgehe und dem Kunden auch erkläre, warum ich früher Nein gesagt habe, das Produkt aber jetzt ein ganz anderes ist, zu dem ich Ja sage.
Ja, richtig.
Also insofern, und das zahlt ein bisschen auf diese Geschichte ein, die du ja eben auch erwähntest. Also es ist halt so, dass große Bestände schon relativ unhungrig machen.
Ja, gut gesagt, ja. Ja.
Und deshalb ist es schon irgendwie eine Herausforderung. Aber auch da muss man fairerweise dazu sagen, ich kenne viele ältere Vermittler mit großen Beständen, die immer noch unheimlich aktiv sind und die vor allen Dingen auch die nächste Generation einbinden. Ob das Familie ist oder sogar extern, ist völlig wurscht. Aber die eben einfach dafür sorgen, dass im Grunde das Unternehmen sich weiterentwickelt.
Ja.
Das Modell, das wir eben vor Augen hatten, ist ja das Modell, das ist ein Vermittler, der will sowieso dann irgendwann mal in Ruhestand gehen, macht sich auch keine großen Gedanken, wie es dann weitergeht. Und der sagt, Mensch, ich kann wunderbar von dem leben, was ich habe.
Ja.
Die Bestände sind, also ich brauche kein Neugeschäft mehr.
Ja.
Und das ist ja übrigens auch das, was man jetzt bei anderen Organisationen, gucken Sie mal bei MLP oder bei anderen, ja, die, da ist es doch genau das Gleiche. Da gibt es immer die, die haben schon unglaublich viele Kunden und die machen kein Neugeschäft mehr. Die sagen auch, ich kann kein Neugeschäft mehr. Ich muss mich um meine Kunden kümmern. Deshalb muss man dann in solchen Modellen eben einfach darüber nachdenken, wie man anders mit Neugeschäft und der Akquisition von Neugeschäft umgeht. Über die alten, satten kriege ich es nicht gebacken.
Schwierig, ja. Das ist so. Ja, so ist es. Aber so ist ja eine Chance, den jungen Vertrieb sozusagen auch in der Maklerwelt zu aktivieren. Man muss halt nur die Brücken bauen, dass Jung und Alt miteinander spricht und sich findet.
Ja. Klar.
Und dafür sind wir ja auch hier mit dem Podcast angetreten, denn hier hören ja auch Alte und Junge zu und die ein oder andere Connection hat es hier schon gegeben, das wissen wir aus Feedbacks unserer Community, von daher sind wir da ganz stolz drauf.
Das ist so klasse.
Das ist natürlich ein Tropfen auf dem heißen Stein, das ist uns natürlich auch bewusst. Ja, gut, dann würde ich sagen, Matthias, wir haben jetzt 50 Minuten fast voll. Ich glaube, wir führen dann entweder an anderer Stelle nochmal weiter oder schauen mal, was sich so entwickelt in den nächsten Jahren. Und ich danke dir herzlich für die Zeit. Schön, dass du dabei warst. Und ich glaube, das war nochmal wieder eine erfrischende Sache für den einen oder anderen Zuhörer, für Ältere als auch für Jüngere. Und ich wünsche dir eine gute Zeit und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal über den Weg laufen.
Na, Thorsten, also sehr, sehr gerne, hat richtig Spaß gemacht, gibt sicher noch viel zu erzählen, aber für heute reicht's und ich bedanke mich sehr. Erhol mich jetzt erstmal von dieser anstrengenden, alles gut und noch einen angenehmen Tag. Bis bald.
Danke, ciao.
Ciao.